Vielleicht kommen euch einige Fragen, die so anfangen, bekannt vor. Vielleicht als Leiter bei den Pfadfindern oder als Eltern. Was muss ich denn noch tun, damit dieses Kind endlich auf mich hört? Vielleicht in der Partnerschaft. Was muss ich denn tun, damit er oder sie auch endlich mal erkennt, was mir wichtig ist? Oder habt ihr einmal einen dieser Sätze schon mal gehört oder gedacht? Vielleicht unter Kindern. Was muss ich dir geben, dass du mein Freund bist? Dem entspricht in etwa unter Erwachsenen. Was muss ich denn machen, dass man mich endlich respektiert? Was muss ich denn machen, dass du mich liebst? Oder ein letzter Satz. Was muss ich denn machen, damit meine Predigt möglichst allen heute gefällt? Tja, solche Fragen mögen uns vielleicht bekannt vorkommen, aber gleichzeitig lösen sie auch etwas Befremden in uns aus. Sind das wirklich Dinge, die wir kontrollieren können? Die Freundschaft, Liebe, Anerkennung anderer? Oder können wir uns ihnen höchstens annähern? Ähnlich wie im Anspiel, wie bekomme ich in das Himmelreich? Oder in unserem Predigttext, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben gewinne? Und lässt sich diese Frage vielleicht in diesen vorherigen Fragen einreihen? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Die Geschichte aus unserem Predigttext vom reichen Jüngling wird in manchen Bibeln auch die Gefahr des Reichtums überschrieben. Doch soll heute nicht unbedingt der Umgang mit dem Geld im Vordergrund stehen. Erstens, weil ich denke, als Student bin ich da eher unbeteiligt zu dem Thema und möchte mir nicht anmaßen, hier mangels Erfahrung darüber zu belehren, wie man mit Geld umgeht. Auch wenn ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft global gesehen ziemlich reich sind und uns jeder Gedanken machen können, was wir mit unserem Geld Gutes tun können. Zweitens glaube ich aber auch, dass unser Text mehr zu sagen hat, als wie viel Geld man haben darf, um ins Himmelreich zu gelangen. Trotzdem ist der reiche Jüngling derjenige, der uns hier einlädt, uns in seine Rolle hineinzuversetzen. Er fängt Jesus gerade noch ab, als dieser eigentlich schon zum nächsten Ort aufbrechen will. Er kommt zu ihm und kniet sich zuallererst hin. Wahrscheinlich als Zeichen des Respekts, denn er hat eine Frage, die ihm sehr ernst und sehr wichtig zu sein scheint. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Hinter dieser Frage steht wahrscheinlich die Vorstellung, wie schon am Anfang, dass ich mich nur richtig verhalten muss, um beim anderen und beim Gegenüber das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In dem Fall das ewige Leben. Und in dieser Frage, die der Jüngling stellt, geht es um nichts Geringeres als, wie führe ich ein gutes, gelingendes Leben, das zum Himmel führt. Eine Frage, die fast alle Menschen, wahrscheinlich sowohl Christen, Muslime, Nicht-Religiöse beschäftigt. Was macht ein gelingendes Leben aus? Da gibt es verschiedene Überzeugungen. Glück, Familie, Wohlstand, Einfluss, Anerkennung, Glauben, Zufriedenheit. Und bei all diesen Ansätzen gibt es die Tendenz, bestimmte Regeln und Richtlinien einzuhalten, aufzustellen, damit man diese erreicht. Und damit man auch mit den anderen dabei auskommt. Auch der junge Mann bekommt von Jesus einen solchen Regelkatalog vorgelegt, den sogenannten Dekalog, auch bekannt als 10 Gebote. Zu der Zeit, als Jesus und der Mann aufeinandertrafen, waren Religion, Kultur und Gesellschaft so eng verwoben, dass wahrscheinlich die 10 Gebote eine der grundlegendsten Richtlinien für gelingendes Leben waren. In Vers 19 unserem Text heißt es, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Doch warum gibt es vorher von Jesus so eine harte Zurückweisung? Warum fragst du mich? Niemand ist gut außer Gott. Frag doch ihn. Wahrscheinlich testet Jesus den Jüngling. Auch in den Aufzählungen der Geboten fehlen genau die aus den 10 Geboten, die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch regeln. Jesus möchte wissen, sucht der reiche Jüngling den Weg zu einem guten Leben bei Gott oder nur im Erfüllen von Geboten? Auch bei uns gibt es 10 Pfadfindergebote. Die dienen uns als Leitlinien für unseren eigenen Lebenspfad und zum Gelingen unserer Gemeinschaft. Wenn wir unser Halstuch empfangen, legen wir ein Versprechen ab. Bei meiner Ehre verspreche ich, mich an die Pfadfindergebote zu halten. Oder bei den Wölflingen ist es etwas freundlicher. Ich verspreche, mein Bestes zu tun, nach unseren Regeln zu leben. Doch das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Ich verspreche, mein Bestes zu tun. Ich kann von meiner Pfadfinderlaufbahn nicht sagen, dass ich mal an einem Tag alle Gebote gleichzeitig gehalten hätte, geschweige denn seit meiner Jugend an. Aber vielleicht ist es auch gar nicht das Ziel dieser Gebote, sondern sie erinnern uns daran, auf wen sie hinzielen und auf was sie hinzielen. Doch der junge Mann in unserer Geschichte behauptet von sich, die Gebote, die er von seinem Glauben, von seiner Kultur und seiner Familie erhalten hat, immer gehalten, wenn nicht wenigstens geachtet zu haben. Eine kurze Frage an euch. Welche Regeln habt ihr mitbekommen von euren Eltern, von eurem Umfeld, die euch für ein gelingendes Leben garantieren sollen? Ob das nun von dem Jüngling selbst die Überschätzung war oder ob er wirklich alle Gebote gehalten hat, Jesus' Reaktion darauf ist nicht wie vorher mit einer noch heftigeren Zurechtweisung, wie schon als er anfangs gefragt hat, sondern er schaut ihn ganz eindringlich an. Und es heißt, er gewann ihn lieb, er fing an, ihn ins Herz zu schließen. Doch warum ist Jesus von dem suchenden Herzen des Jünglings so berührt oder hat er Mitleid, weil er sich also abmüht, dieser Jüngling? Das lässt der Text offen. Doch nicht offen gelassen wird, dass die Erfüllung von Regeln an dieser Stelle nicht genügt, um ein gutes Leben zu führen, das schließlich ins ewige Leben führt. Jesus sagt, einen habe ich noch, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Wir erfahren oft, dass der Besitz von Dingen uns eine gewisse Sicherheit schenkt. Aber gleichzeitig schränkt er uns auch ein in unserer Freiheit. Wir müssen uns darum kümmern. Besitz verpflichtet uns und ab einem gewissen Grad so weit, dass wir nicht mehr ohne ihn können. Jesus prüft das Herz des Mannes. Woran hängst du dein Herz? Da ist dein Gott. In seinem Überfluss fehlt ihm doch das eine, die Sicherheit seines Besitzes und die Kontrolle wieder aufgeben zu können, sich allein auf Gott zu verlassen. Die Gründe dafür sind nicht genannt, aber oft geht es uns, glaube ich, ähnlich, dass wir einem Ruf nicht folgen können, aus Angst, was zu verlieren. Vielleicht Besitz, vielleicht ist es aber auch Freiheit, vielleicht aber auch Ansehen vor unseren Klassenkameraden oder Kollegen. Folge mir nach, das ist die Aufforderung Jesu, suche Gott, suche das Gute und nicht, weil du dazu etwas dazu bekommen willst, sondern weil es das einzig Richtige ist. Diesem Ruf kann der junge Mann leider nicht nachkommen. Er wird sehr traurig und geht davon, weil er viel Vermögen hatte. Noch eine Frage an euch. Was ist eure Sicherheit? Was würde Jesus euch auffordern, loszulassen? Nachdem der Jüngling weggegangen ist, schaut Jesus seine Jünger an in die Runde und sie schauen ihn völlig verstört zurück an. Sie sind überwiegend einfache Leute, Zollbeamte, auf jeden Fall keine religiösen Überflieger und sie sind entsetzt. Wie konnte Jesus einen reichen Jüngling scheinbar so abfertigen? Dieser hat sich doch so bemüht, alle Regeln für ein gelingendes Leben einzuhalten. Er hatte sogar als Vorbild gelten können. Jesus sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Vermögend zu sein hatte im Judentum nicht wie heute manchmal so einen unmoralischen Beigeschmack, wo manche vielleicht denken, da kann es nicht mit richtigen Dingen zugehen. Es wurde eher als Zeichen gedeutet, dass man sich richtig verhält und Gott einem wohlgesonnen war. Das zeigt auch die Reaktion der Jünger. Für sie ist es nicht selbstverständlich, dass jemand reiches Problem haben sollte, ins Reich Gottes zu kommen. Doch Jesus schaut genauer hin und wechselt die Perspektive von den äußeren Umständen auf das Innen. Warum hat es jemand, der viel hat, so schwer, ins Himmelreich zu kommen? Die Antwort finden wir direkt in dem Text vor dem Abschnitt. Als Jesus, als Kinder zu Jesus kommen wollen, um sich segnen zu lassen. Doch die Jünger halten das für unnötig und wollen die Kinder zurückweisen. Dafür fährt er sie scharf an und sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Nun sind Kinder nicht Vorbilder im Empfangen, weil sie immer dankbar sind für alles, was sie kriegen, und auch nicht, weil sie immer die reinsten Unschuldslämmer sind. Aber sie dürfen und sie müssen sich alles von klein auf, was sie bekommen, schenken lassen. Normalerweise können sie es nicht sich erarbeiten. Das Gegenteil davon, vielleicht kommt euch das auch bekannt vor, wie ich es neulich beim Geburtstag hatte. Was soll man jemandem Älterem schenken, der scheinbar schon alles hat? Dann greift man meist zu etwas zu Originellem und schenkt etwas Zeit. Nicht das Vermögen, sondern die Haltung, mit der der reiche Jüngling das ewige Leben ererben will, ist hier das Problem. Er sieht es als etwas an, das er sich mit dem Halten von Geboten erarbeiten kann und nicht als etwas, was er sich schenken kann. Und damit entgeht ihm das Gefühl eines tiefen Friedens, nichts verlieren zu können, egal wie viel er hat. Jesus wiederholt seine Aussage: Wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Aber diesmal sind alle gemeint, nicht nur die Reichen. Das heißt, unmöglich ist es, hineinzukommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass jemand, der reich ist, das heißt für uns jemand, der versucht, sich auf etwas anderes zu verlassen als Gott, ins Reich Gottes zu kommen. Er wird auf keinen Fall hindurchkommen. Es ist nicht möglich, sich Frieden über sein Gewissen und über sein Leben mit dem Erhalten von Geboten oder mit Sicherheiten zu bekommen. Und die Jünger fragen nochmal schockiert: Wer kann denn überhaupt selig werden, wenn nicht mal so einer? Jesus' Antwort ist: Bei den Menschen ist es unmöglich, doch nicht bei Gott, denn alle Dinge sind bei Gott möglich. Was soll das nun heißen? Ich habe für mich folgende Antwort gefunden, die ich gerne an einem Beispiel verdeutlichen möchte. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es in unserer Gemeinde einige Jugend, die sich gerne beim Radfahren im Wald verausgabt. Und da wird über Schanzen gesprungen und den Berg hinuntergebrettert. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum gibt man so ein Risiko ein, sich so heftig zu verletzen, um so ein paar Sprünge zu machen? Oder so, ja. Und dann ist mir klar geworden, man kann beim Fahrradfahren oder bei diesem Springen genau alle Regeln einhalten, alle Faktoren beachten und kann das beste Fahrrad haben von allen. Doch wenn man richtig fahren und springen will, dann muss man irgendwann mal über die Grenzen dessen gehen, was man kontrollieren kann. Man muss die Sicherheit loslassen und die Gefahr in Kauf nehmen, Fehler zu machen oder auch mal verletzt zu werden. Und genau dasselbe Prinzip gilt auch für uns Menschen untereinander. Wir können alles Mögliche versuchen, um wie in den Fragen am Anfang Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Freundschaft, Liebe, Respekt zu erfahren. Aber letztlich können wir es nie erzwingen. Wir können es immer nur empfangen und es schenken lassen. Jemand, der versucht, immer Kontrolle zu halten bei seinen Mitmenschen und nie das Risiko eingeht, sich zu öffnen und auch mal verletzt zu werden, der wird es schwer haben, dahin zu kommen. Und so verhält sich es auch bei Gott. Wir werden keinen Frieden haben über das Gelingen unseres Lebens und über das Finden des ewigen Lebens, wenn wir nicht bereit sind, alles loszulassen, was uns sowieso nur für eine Weile geschenkt ist. Doch der Glaube an Gott ist nicht ein Sprung ins Ungewisse, wie vielleicht im Wald beim Fahrradfahren. weil wir dem wir nicht wissen, ob wir heil landen oder nicht. Die Jünger können es in dem Moment noch nicht wissen, was Jesus meint, wenn er sagt, bei den Menschen ist es möglich, doch bei Gott nicht. Doch wir können wissen, wenn wir das Evangelium weiterlesen, dass Gott sich angenähert hat und uns eine sichere Landebahn für unseren Sprung gebaut hat. Er hat uns am Kreuz durch Jesu Tod die feste Zusage gemacht, dass wir nicht mehr fürchten müssen, unser Leben zu verlieren, wenn wir es ihm anvertrauen. Damit macht Gott das Unmögliche möglich. Er gibt uns im Glauben die Möglichkeit, die uns Gewissheit gibt und auch Kontrolle schafft, ob wir das Reich Gottes eingehen können. Denn auf die Frage, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe, gibt es nur die Frage, wir müssen im Vertrauen und Glauben uns darauf einlassen. Es lässt sich also gewisserweise nicht in die Fragen einordnen vom Anfang, weil Gott uns doch eine Entscheidung und eine Kontrolle lässt. Die Antwort auf die Frage der Jünger, wer kann es denn, wenn nicht einmal der, findet schon viel eher im Evangelium eine Antwort. Damit möchte ich schließen. Als Jesus zu einem Vater kommt, dessen Sohn schwer krank leidet und der Vater schon nicht mehr daran glaubt, dass es einen guten Ausgang geben kann, antwortet Jesus ihm, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und manchmal, wenn wir auch an die Grenzen unseres Glaubens geraten, dann dürfen wir mit der Antwort des Vaters beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben.